Ihr Lieben, vor ein paar Wochen habe ich am Beginn einer Predigt erzählt, dass Birgit und ich unseren ersten Sohn verloren haben, eine Schwangerschaft, weil er sehr krank war. Für uns waren das Wochen, in denen wir zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und her gependelt sind, hin und her geworfen worden sind. Und in einer dieser dunklen Phasen hat uns ein befreundetes Ehepaar besucht. Die wollten Anteil dran nehmen, die wollten wissen, wie es uns geht. Und nachdem wir unserem Herzen mal so richtig Luft gemacht haben, hat unser Freund gesagt, so, jetzt habt ihr geredet, jetzt holt doch mal das Gesangbuch, jetzt singen wir. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben Großer Gott, wir loben dich gesungen. Und dann haben wir einen Choral nach dem anderen gesungen. All diese alten Lieder, die von der Herrlichkeit, der Größe und der Kraft Gottes sprechen. Und in unserem Herzen ist etwas passiert. Und wisst ihr, durch diesen Freund, der selber nicht mal Christ war, hat Gott uns getröstet. Singt doch mal Lieder, guckt doch mal auf mich. Ich bin doch da. Und unser Blick wurde wieder geweitet. Die ganze Bedrängnis natürlich, die war noch da. Wir hatten dieselbe Situation noch. Wir hatten dieselbe Untersuchung noch vor uns. Alles dasselbe. Aber Gottes Größe hat in uns etwas geweitet. Und wir haben Trost Gottes erlebt. Und darum soll es heute gehen. Getröstet ist das Thema. Und den Text, den ich gleich vorlesen werde, den kennt ihr. Ich glaube, am Montag oder Dienstag dieser Woche im Bibelprojekt haben wir den Text schon gelesen. Falls ihr es schon vergessen habt, erinnert euch jetzt dran. Wenn nicht, Wiederholung. So, also 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 11. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unsertwillen. Soweit dieser Text. Ich habe heute nicht drei, sondern vier Gedanken. Ein erster: Es kommt vor, dass die Wellen hochgehen. Viele von euch werden wissen, dass ich mal gerne nach Helgoland fahre. War ich jetzt auch gerade mit meiner Frau. Im Herbst bin ich fast immer da. Und mir macht diese Überfahrt mit dem Schiff eigentlich nicht viel aus. Gut, im Herbst muss man sich darauf einstellen, da ist die See schon mal etwas bewegter. Vorhin Oktober war also alles ganz normal. Es war windig, ziemlich windig eigentlich. Und die Wellen waren moderat. Ich war auf dem Schiff und je näher wir der Insel kamen, umso stürmischer wurde es und umso höher gingen die Wellen. Und wenn du dann auf dem Schiff stehst und das geht alles so auf und nieder und dann in die Gesichter schaust, waren alle blass. Ich dachte, ach, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Und das Schiff pendelte hoch und runter, hoch und runter. Bewegen konnte man sich übrigens nicht mehr, man musste sich festhalten, weil es war nicht mehr möglich, einen Schritt geradeaus zu gehen. Ich hatte eigentlich einen relativ guten Platz, so in der Mitte des Schiffs, das ist 100 Meter lang, bis zu dem Moment, wo eine Welle kam und ich geduscht und klatschnass war. Wohlgemerkt, 100 Meter Schiff in der Mitte. Nur damit ihr wisst, was da gerade war. Ich fand das dann ab dem Moment nur mittelschön, weil der Wind pustet, man ist klatschnass, man kann sich nicht mehr bewegen. Aber das eigentlich Interessante war dann noch kurz vor der Hafeneinfahrt. Da ging es nicht mehr weiter. Erst im dritten Versuch hat der Kapitän es geschafft, das Schiff in den Hafen zu steuern. Einen weiteren hätte er nicht unternommen, dann wäre er wahrscheinlich zurückgefahren. Das hätte bedeutet noch mehr Wellen und noch mehr Wind. Also die Wellen können schon manchmal ganz schön hochgehen und das nicht nur auf einer Schifffahrt, sondern natürlich auch in unserem Leben, das wissen wir alle. Dass man dieses Gefühl hat, der Wind steht mir kräftig entgegen. Ich komme gar nicht mehr vorwärts, ja manches Mal, ich werde wieder zurückgeworfen. Ich mache einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Und man kämpft innerlich dagegen an. Oder man geht unter Lasten, ein ständiges Auf und Ab, ständiges Auf und Ab. Und das ist nicht wie bei der Fahrt nach Helgoland nach 2,5 Stunden überstanden, sondern das dauert und dauert und dauert. Und denkst, oh Mann, ich halte das nicht mehr aus, diese Spannung in mir. Oder es kann auch sein, dass du von dem erhofften Ziel und Wendepunkt vor diesem Punkt merkst, es ist gar nicht ausgemacht, dass jetzt eine Veränderung kommt, dass jetzt die Dinge sich auflösen, dass ich jetzt eine Perspektive bekomme. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, du stehst einfach voll im Regen, bist klatschnass, wie geduscht und stehen gelassen. Und das alles ist total nicht schön. Wenn wir sowas erleben, da zieht es sich in uns zusammen. Keiner von uns mag das oder mag jemand solche Lebensumstände. Ich sehe jetzt mal keine Meldung. Wir wünschen uns eigentlich für unser Leben etwas anderes. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir manchmal in irgendeiner Ecke unseres Herzens einen Gedanken wider unsere Vernunft haben. Den Gedanken, Gott, es wäre schön, wenn du mich vor solchen Erfahrungen weitgehend bewahren würdest. Es ist diese Hoffnung, Gott möge doch bitte dafür sorgen, dass mein Lebensschiff zumindest nicht in solchen starken Turbulenzen unterwegs ist. Okay, dass es mal schaukelt, aber bitte nicht so stark. Bitte nicht so, dass ich gucken muss, wo ich mich festhalten muss. Es ist eine Hoffnung, glaube ich, die in vielen unserer Herzen tief drin verankert ist. Damit gehen wir nicht bewusst um. Nur wenn wir merken, es knirscht im Gebälk, es geht hoch und runter, dann ist das Erschrecken da und dann sagt man, nee, das, Herr, wo bist du denn? Das kann doch nicht sein. Und manch einer, dem fällt in dem Hinblick auch noch Psalm 91 ein. Das sind tolle Verse. Da heißt es, wenn der Herr deine Zuflucht ist, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird sich deinem Haus nahen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ihr Lieben, dieses Wort kann den Glauben enorm aufbauen. Es kann auch manchmal mich in eine Verzweiflung stürzen. Herr, warum stoße ich mich dauernd an Steinen? Wenn ich das höre als die Blaupause für mein Leben mit Jesus, für mein Leben in der Nachfolge, wird es irgendwann richtig eng werden. Aber das, was dieser Psalm beschreibt, das ist eine reale Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die wir machen können. Aber das andere ist genauso wahr. Es gibt Zeiten, in denen gehen die Wellen tüchtig hoch. Im zweiten Korintherbrief, den wir jetzt miteinander lesen, da werden wir viel erfahren von dem Innenleben von Paulus. In diesem Brief hat er mehr darüber geschrieben als in allen anderen Briefen. Er schreibt von den Wellen, gegen die er ankämpfen musste. Er schreibt von den Dingen, die ihm das Leben so richtig schwer gemacht haben. Und er schreibt auch von den Wellen, die über ihm zusammengeschlagen sind. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. das wir übermäßig stark zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Über unser Vermögen hinaus. Derselbe Paulus hat in seinem ersten Korintherbrief geschrieben, Gott wird dafür sorgen, dass die Versuchung euch nicht über euer Vermögen hinaus belastet. Merkt ihr die Spannung? Wir können sie nicht wegdiskutieren. Es gibt Erfahrungen, in denen wir das Gefühl haben, unter uns ist der Boden gerade weggezogen. Und für Paulus war in der Situation, die offensichtlich die Korinther kannten, war innerlich klar, jetzt ist die Messe gelesen, ich werde sterben müssen. Aber er sagt, das geschieht, damit ich mein Vertrauen setze auf den Gott, der von den Toten auferweckt. Diese Spannung. In unserem zweiten Korintherbrief am Ende berichtet er von dem Pfahl im Fleisch. Und er lässt offen, was er damit eigentlich meint. Ist es Verfolgung? Sind es Konflikte? Ist es eine Krankheit? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Paulus leidenschaftlich 3-mal den Herrn angefleht hat, ihm dieses Kreuz von den Schultern zu nehmen, ihn von dieser Last zu befreien. Und was antwortet der Herr? Ich glaube, viele von uns kennen das Wort. Der Herr sagte, lass es gut sein. Meine Gnade reicht aus. Denn in deiner Schwachheit kann meine Kraft zur vollen Entfaltung kommen. Das ist eine Zumutung, oder? Also ich glaube, wir wollen alles, nur eines nicht, schwach sein. In diesem zweiten Korintherbrief schreibt Paulus auch von Anfeindungen, die ihn mitten aus der Gemeinde heraus getroffen haben. Durch Geschwister, die Jesus liebten wie er, die Jesus nachgefolgt sind wie er, die über ihn böse geredet haben, die Misstrauen geschürt haben, die hinter dem Rücken geredet haben, die Stimmung gemacht haben, die Unterstellungen verbreitet haben. Und das, was Paulus sagt, und ich glaube, jeder, der Verantwortung der Gemeinde trägt, bestätigen kann, diese Art von Anfechtungen sind die, die man am schwersten tragen und ertragen kann. Aus der Mitte der Geschwister heraus. Unterm Strich begegnet uns in diesem Brief also ein Paulus, der kein starker Glaubensheld ist. Kein wortgewaltiger Verkündiger des Evangeliums und auch kein gelassen auf den Wellen des Lebens surfender, sondern ein zutiefst trostbedürftiger. Hast du das schon mal von Paulus so gesehen? Ich weiß nicht, was für ein Bild von Paulus ihr habt. Ich glaube aber, Paulus als einer, der unbedingt den Trost Gottes braucht, das ist nicht so verbreitet. Wie schön. Dadurch kommt er uns total nahe. Ich glaube, wir brauchen auch diesen Trost. Manchmal weigern wir uns und schieben das von uns weg, weil so schlecht geht es uns ja nicht. Aber wir brauchen Gottes Trost. Es kommt also vor, dass die Wellen hochgehen. Und ich möchte es gleich sagen, das ist kein Ausweis für einen schwachen Glauben, wenn es dir so geht. Das ist auch kein Beweis, dass das Segen Gottes auf deinem Leben gegangen wäre. Und es ist auch kein Indiz, dass Gott dich etwa vergessen hätte. Unser Leben ist einfach so. Auf und ab. Nochmal Paulus, wir haben es von Lilly gehört. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen überall in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an uns offenbar werde. Der erste Teil beschreibt die Realität, der wir oft nicht entfliehen können. Dann kommt das Aber, das alles Entscheidende. Und ich glaube, das ist der Trost, den wir brauchen, dieses Aber, was dahinter kommt, wenn in unserem Leben die Wellen hochgehen. Mein zweiter Gedanke. Es kommt vor, dass die Wellen hochgehen, aber du hast den Gott allen Trostes an deiner Seite. Diese Worte am Anfang, die finde ich total berührend, wenn wir sie mal lesen. Gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das, finde ich, ist ein Evangelium, das Paulus Gott hier so vorstellt, dass er so von seinem Wesen spricht. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ich weiß nicht, an was für einen Bibeltext ihr spontan denkt, wenn ihr das hört. Ich habe an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn und dem wartenden Vater gedacht. Der Vater der Barmherzigkeit. Da kommt er nach Hause geschleppt mit dem gebündelten Versagen, mit allem unten durch. Und der Vater der Barmherzigkeit drückt ihn an sein Herz. Und der Gott allen Trostes sagt, es war richtig Mist, aber du hast den Ring wieder, du hast Sandalen an den Füßen und du hast das Feierkleid. Ich tröste dich und setze dich ein als mein Sohn. Nun ist es ja so, dass für uns Trost sich manchmal so ein bisschen billig anhört, oder? Wir kennen das Trostpflaster, zack, drauf und fertig. Aber Trost ist nie billig, jedenfalls das, was Trost meint, sondern eher teuer. Denn es kostet etwas, dass ich bei einem anderen bleibe und mit ihm seine Not aushalte. Es kostet etwas, der Versuchung nicht nachzugeben, ihn einfach nur zu vertrösten. Wird schon wieder, ich bete für dich. Also man kann es, ich bete für dich, unterschiedlich betont sagen. Das meine ich. Es kostet etwas, jemanden aufzurichten, der keine Kraft mehr hat, aufzustehen. Nein, Trost ist nie billig. Echter Trost hat seinen Preis. Und im Griechischen steht für Trost das Wort Paraklesis. Wer von euch einen Alpha-Kurs mitgemacht hat, bei dem läuten wahrscheinlich jetzt alle Erinnerungsglocken. Das hört sich doch so ähnlich an wie Parakletos. Das ist doch das, wie Jesus den Heiligen Geist genannt hat, dasselbe Wort. Richtig, exakt derselbe Wortstamm. Und Parakletos, Heiliger Geist, heißt, der Heilige Geist ist nicht nur derjenige, der mal vorbeikommt und dich tröstet, wenn du es gerade mal brauchst. Er ist Gottes Trost in Person. Das Wesen des Heiligen Geistes ist Tröster. Und nur rat mal warum. Weil wir es brauchen. Schon allein, dass Jesus den Heiligen Geist so nennt, drückt doch aus, dass diese Erwartung, unser Leben hangelt sich von Kronleuchter zu Kronleuchter, weil wir mit Jesus unterwegs sind, dass das eine Lüge ist. Wir brauchen den, der uns tröstet. Den, der herbeigerufen ist, das heißt Parakletos, herbeigerufen, der an meine Seite kommt und an meiner Seite bleibt. Das ist auch der Anwalt, der für mich eintritt und für mich kämpft. Das ist der Fürsprecher, der sich für mich verbirgt. Das ist ein irrer Gedanke, der Heilige Geist verbirgt sich für mich. Meine Güte, muss der einen Glauben haben. Und das ist der Lotse, der mich durch diese Untiefen sicher navigiert, der das Ziel im Blick behält, wenn meine Wellen hochgehen. Also wenn du selber gerade in einer Situation dich befindest, wo du sagst, ich bin nahezu untröstlich, ich brauche es jetzt, dass mich jemand aufrichtet. Ich fühle mich so bedrängt und innerlich angefochten. Dann möchte ich dir sagen, der Heilige Geist, der in deinem Herzen wohnt, vertröstet dich nicht nur, er tröstet dich. Er hält bei dir und mit dir aus. Das, was du erleidest, ist ihm nicht gleichgültig, sondern er leidet mit. Er bietet dir nicht nur ein Trostpflästerchen an, sondern will dich wieder aufrichten. Und im Gegensatz zu uns Menschen, die schwach werden, der Heilige Geist investiert in das Aufrichten. Er lässt es sich richtig viel Kraft kosten, dich wieder aufzurichten. Lieben, ich denke, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist mit dem Trost. Wir wissen vieles, aber dieses Annehmen heißt auch, dass ich etwas loslassen muss. Trost annehmen heißt, ich muss meine Verzweiflung, meine Hilflosigkeit, mein aktives Rudern und Suchen nach einem Ausweg in Jesu Hand legen. Sagen, Herr, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Es tut mir innerlich das Herz zerreißen, aber ich kann dir das nur bringen, damit der Heilige Geist dein Herz befrieden kann und diesen Trost Gottes schenken kann. Ich möchte diesen Gedanken abschließen mit zwei wunderschönen Bildern, die wir in der Bibel finden. Psalm 56. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Gott zählt jede einzelne Träne. Und ihr Lieben, das macht er nicht, weil er neugierig ist, wie viele Tränen du weinst und wie viele ein anderer. Sondern hinter jeder einzelnen Träne steht eine Last, ein Leid, eine Not. Und Gott sagt, ich schaue das alles an. Ich schaue nicht weg. Es ist mir nicht egal. Alles, was du trägst, trage auch ich. Jede einzelne Träne. Das ist mir ein Gedanke, der mir total kostbar ist. Kein Mathematiker, Gott zählt durch, sondern der Vater der Barmherzigkeit. Und das Zweite in Offenbarung 21 lesen wir, Gott selbst wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Heilige Geist, genau wie Gott Vater, er tröstet. Dass Gott sich vor dir hinstellt und sagt, mein Kind, alle Tränen. Als wir klein waren, haben unsere Mütter das getan für uns. Gott wird es tun. Jede einzelne Träne wird er abwischen. Er. Und dann wird alles überwunden sein, alles befriedet und versöhnt sein. Dann wird in seinem Licht alles offenbar sein und geheilt sein durch den Vater der Barmherzigkeit. Ein dritter Gedanke. Wen Gott getröstet hat, der kann auch andere trösten. Gelobt sei der Gott, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch diejenigen trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Diesen Satz muss man sich langsam nochmal durchlesen. Man kann ihn ganz schnell missverstehen. Paulus schreibt hier nicht, Gott lässt zu, dass du leidest, damit du andere trösten kannst. Das wäre ein echt problematisches Gottesbild. Dass Gott billigend in Kauf nehmen würde, dass ich Leid zu tragen habe, damit er seine Agenda durchbringt. Was Paulus hier meint, ist doch Folgendes. Gott tröstet uns. Und weil wir von ihm getröstet sind, können wir anderen Trost spenden. Nicht das Leid teilt Gott aus, damit er tröstet. Und dann. Manchmal hört man unter uns Christen so vermeintlich gut gemeinte Ratschläge. So in der Richtung, und es ist wirklich echt schwer, was du durchzumachen hast. Aber wenn du das durchgestanden hast, dann wirst du erleben, dass der Herr dich zum Segen setzt. Habt ihr das schon mal gehört oder vielleicht gesagt? Etliche nicken. Hätte mir das damals jemand gesagt, als wir um das Leben unseres Sohnes gekämpft haben? Ich hatte ihm eine Ohrfeige verpasst, muss ich ehrlich sagen. Weil es nicht geht, wenn das Leid so tief ist, wenn die Verzweiflung so groß ist, wenn das Kämpfen einen Sohn Beschlag nimmt, dann noch von Geschwistern erinnert zu werden, denk doch mal über den Zweck deiner Not nach. Wie unbarmherzig ist das, bitteschön. In dieser Situation damals, und ich weiß, es gibt viele Situationen, kennen Sie auch in der Folge immer wieder, wenn ich nur noch die Kraft habe, mich an Gott festzuklammern, kann und will ich nicht über den Zweck einer Not nachdenken. Ich würde fast jetzt sagen, was Mist ist, ist auch Mist. Da muss ich nicht über einen Zweck des Mists nachdenken. David hat im Psalm 23 das so gebetet: und führst du mich durchs dunkle Tal, dein Stecken und Stab tröst mich. Es gibt Situationen, in denen kann ich mich nur noch festhalten an diesem Hirtenstab Gottes, weil ich selber gar nichts mehr sehe. Und das ist in der Situation genug. Das ist genug. Mehr geht da nicht. Und wenn wir Geschwister begleiten, die an dieser Stelle stehen, brauchen sie auch nur, dass wir sie umarmen und sagen, wir halten uns gemeinsam an dem Hirtenstab Jesu fest. Also, ihr merkt, mich verwundert es schon manchmal, ich entdecke es ja in meinem Herzen auch, dass wir an manchen Stellen so erschreckend zweckorientiert denken und es da miteinander eher schwerer als leichter machen. Auch das hat hier Paulus übrigens gar nicht gemeint, sondern er hat gesagt, wenn du getröst worden bist, dann tröste andere. Was du empfangen hast, gib weiter. Es setzt aber voraus, dass ich empfangen habe, dass ich nicht schon vor dem Empfang austeile. Oder ein Wort, das mir sehr gefällt von dem Søren Kierkegaard, einem dänischen Philosophen: wir können unser Leben nur vorwärts leben, aber wir werden es nur rückwärts verstehen können. Nur im Rückblick werden die Dinge klar. Und wenn wir so einander begleiten mit der Weisheit, sagen, alles wird im Rückblick klar, können wir auf Jesus hinweisen, den Hirtenstab. Bleibt aber noch die Frage, warum lässt Gott eigentlich Leid zu für seine Kinder? Dazu möchte ich euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Moment, ich muss. Zwei Brillen auf einer Nase ist schwierig. Also, kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, weil wir zu Jesus gehören, leben wir quasi auf dieser Erde schon im Himmel. Wir haben keine Kämpfe mehr auszufechten. Wir sind gesund unser ganzes Leben lang. Anfechtung kennen wir nur noch aus der grauen Vergangenheit, wo wir nicht mit Jesus unterwegs waren. Das wäre herrlich, oder? So echt der Himmel auf Erden? Warum zögert ihr? Findet es keiner attraktiv? Wenn das so wäre, dann stellt euch mal für einen Augenblick vor, was würde das bei den Menschen auslösen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen? Die Jesus aber genauso liebt wie wir, zu denen er uns gesandt hat. Ich kann mir vorstellen, manch einer würde sagen, wow, das ist ja mal cool. Also das Leben, das will ich auch haben. Echt, keine Kämpfe mehr, super. Nur noch Freiheit, das ist genau das, was ich suche. Her damit. Und sie würden dieses Leben haben wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, aber nicht den, der ihnen dieses Leben gibt. Das Leben ist so attraktiv. Oder andere würden vielleicht sagen, ja, schön für dich, lieber Christ, dass du so leben kannst. Meine Realität sieht komplett anders aus. Du kannst mir doch überhaupt gar nicht verstehen. Und überhaupt, was will dein Jesus eigentlich mit mir zu tun haben? Dir geht's so blendend, mir geht's ganz anders. Ihr Lieben, wir leben noch nicht im Himmel, sondern wir leben auf dieser Erde. Und wir leben wie alle Menschen um uns herum ein Leben, das angefochten ist, das Kämpfe kennt, das zerbrechlich ist. Aber in unserem Herzen, in diesem angefochtenen Leben, ist Jesus. Und wir können den Menschen, die Jesus kennen, gar nicht anders nahe kommen, als dass wir ihr Leben leben. Dass wir ihr Leben teilen. Dass wir ihnen so Jesus nahe bringen. Einen Jesus, der sich für ihr Leben nämlich interessiert und in ihr Leben hineinkommen will und nicht nur von oben herab etwas über sie aussprechen möchte. Wenn die Menschen um uns herum sehen, wie Jesus dich in deinen Anfechtungen trägt, wie er deine Wunden verbindet, wie er dir Kraft gibt, auszuhalten, wie er dich angesichts von Bergen der Sorge mit Glauben erfüllt, wie er dich in deinem Schmerz tröstet, wenn sie das sehen, kann die Hoffnung wachsen, dass Jesus mit ihnen genauso handeln und umgehen und leben möchte. Versteht ihr, deshalb hat Jesus gebetet, Vater, bitte nimm sie nicht aus der Welt. Auch wenn wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. Jesus hat darum gebetet, lass sie in diesem Leben, in diesem schwachen, angefochtenen Leben, weil ich in ihnen die Hoffnung für die vielen anderen bin. Und das wollen sie sehen. Übrigens, wenn wir das ernst nehmen und sagen, okay, ich gebe Gott mein Ja dazu, dass mein Leben ziemlich durchgeschüttelt ist und vielleicht auch bleiben wird. Aber mit ihm lebe ich darin. Wenn wir das tun, dann folgen wir nur Jesus nach. Denn Jesus ist nicht im Himmel geblieben. Der kam auf die Erde. Der wurde ganz Mensch wie wir. Der hat unser Leben gelebt. Aus diesem einen Grund hätte Gott vom Himmel herab gesagt, Generalamnestie für euch alle. Wir hätten es ihm doch nicht geglaubt. Aber dann steht Jesus vor uns, Auge in Auge, auf Augenhöhe. Kämpft das gleiche Leben wie wir, nur er ohne Sünde. Aber er kämpft das gleiche Leben. Und wir fangen an, ihm zu vertrauen, weil er sich für uns interessiert in unserem Leben. Versteht ihr, deshalb sind wir nicht rausgenommen aus der Welt. Deshalb ist diese Himmelsblase auf Erden nicht das, was Gott für uns hat. Er stellt uns mitten hinein in dieses Leben mit ihm in unserem Herzen und das macht den Unterschied. Mein vierter Gedanke. Das Gebet der Gemeinde ist dabei nicht zu unterschätzen. Paulus schreibt, Gott hat uns aus solch großer Todesgefahr gerettet, wobei auch ihr durch eure Fürbitte für uns mitwirkt, damit wegen der von vielen für uns erbetenen Gnade auch von vielen Gott gedankt werde. An dieser Stelle möchte ich gerne euch den Schluss der Predigt überlassen. Zu der Gestalt, indem ich jetzt euch alle nach vorne bitten, die sagen, ich habe es schon erlebt, dass das Gebet der Geschwister mich getragen und ermutigt hat. Kommt mal nach vorne, stellt euch mal in das Mikro und sagt einen Satz, also bitte keine Lebensbiografie, einen Satz, wo ihr das erlebt habt, damit die vielen von uns, die es ausdrücken, Gott Ehre geben können. Ich meine es ernst, ihr beendet diese Predigt.